Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Beppo Mautner, Günther Marchner und Bernhard Jenny.
Ich möchte alle Zuseher und Zuseherinnen recht herzlich begrüßen zu einer neuen Reihe, das ein Sendeformat gemacht von Zentralquartett. Die Reihe heißt Menschenrechte hier und jetzt, wird gesendet von FS1. Diese Sendung ist quasi die Nullnummer oder die Startsendung, und es geht darum, uns darüber zu unterhalten, um welches Format handelt es sich, was soll da passieren, was ist die Idee dahinter, wer macht das überhaupt. Aber bevor wir da einsteigen, zunächst zu diesem Ort, wo wir uns befinden. Es geht um das Thema Menschenrechte, und wir haben uns überlegt, wo ist das am besten in Salzburg verortet. Und da ist uns eingefallen, es gibt ja den Verein Super, der sich um die Nutzung oder temporäre Nutzung von Leerständen kümmert und bemüht. Und wir haben die Möglichkeit, also in einem dieser Leerstände heute das zu machen. Hat auch damit zu tun, dass wir der Annahme sind, dass das Thema Menschenrechte also keinen fixen Heimatplatz in der Stadt Salzburg hat, vielleicht formal, aber tatsächlich nicht. Darum passt symbolisch, also eine Veranstaltung zu diesem Thema hier zu starten, eigentlich sehr gut hierher. Dieser Ort in der Inbergstraße 43 wird von Künstlerinnen und Künstlern genutzt, und eine Vertreterin dieser Gruppe ist heute bei uns, das ist Jutta Brunsteiner. Kannst du uns ganz kurz erklären, was ist das für ein Ort und was macht sie?
Ja, wir sind drei aktive Künstler und einer, der einen Verein hat und mit uns zuarbeitet. Wir teilen uns so auf, dass wir nicht zeitgleich sind, damit jeder in Ruhe arbeiten kann. Es ist eine Situation direkt an der Straße, Leute gehen vorbei, es ist immer Bewegung, nur leider kommen halt wenige herein, um irgendwie mehr Interesse zu zeigen, als man durch das Fenster eventuell sieht.
Okay, wunderbar. Auf alle Fälle, wir bedanken uns recht herzlich, dass das möglich war bei dir. Ja. Im Verein super, dass wir das mitnutzen können. Und ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, also, um das zu präsentieren. Vielleicht kommen dann doch einige mehr herein.
Ja, ich würde mir das wünschen. Die Marginalisierung der bildenden Kunst in Zeiten von Corona ist einfach schon etwas traurig.
Okay, dann danke. Herzlichen Dank.
Danke euch
dass
auch.
Wir das machen.
Danke euch auch, dass ihr
alles
da seid.
Danke. Danke.
Ja, und nun kommen wir zur Sache. Aber bevor wir zur Sache kommen, stellen wir uns auch vor. Also mein Name ist Günther Marchner. Ich bin Mitglied bei der Plattform Menschenrechte. Bin in meinem Brotberuf in der Organisationsentwicklung, in der Sozialwissenschaft tätig. Das ist mein Hintergrund und auch meine Motivation, hier dabei zu sein.
Ich nehme an, jetzt bin ich dran. Mein Name
jetzt
ist,
bist du dran.
Mein Name ist Uschi Liebing. Ich bin im Brotberuf Psychologin und leite Migrantenprojekte bei Frau und Arbeit und bin seit, ich habe es nachgeschaut, fast 18 Jahren jetzt bei der Plattform für Menschenrechte engagiert. Bitte.
Beppo Mautner. Von meinem Hintergrund her bin ich Literaturwissenschaftler und Theologe, und ich bin seit 1999, also seit der Gründung, bei dem Netzwerk Plattform für Menschenrechte und aktuell auch noch im Koordinierungsteam der Plattform.
Ja, und ich bin der Bernhard Jene. Ich habe keinen Brotberuf, sondern einen Brot-Wein-Marmelade-Schokolade-Beruf. Das heißt, es umfasst sehr viel Unterschiedliches. Ich bin in mehreren Ebenen für Kommunikation zuständig und in diesem Fall durch die Bindung an die Plattform Menschenrechte gerne bei diesem Projekt Zentralquartett dabei.
Es wäre natürlich interessant zu wissen, was ist das für Format, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen? Was bringt uns dazu, diese Geschichte zu beginnen und das so zu nennen? Wer kann darüber was erwähnen? Fällt was ein dazu?
Ja, ich denke mal, wir stehen nach 20 Jahren, eigentlich sind es 22 Jahre, Plattform Menschenrechte. Vor 20 Jahren war die Zeit von Schwarz-Blau und die Plattform Menschenrechte hat sich ja gegründet, weil sie Dinge ansprechen wollte und in der Gesellschaft gesichert haben wollte, die damals in höchster Gefahr waren, kommt mir vor, unter die Räder zu kommen. Und wir, glaube ich, haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass jetzt wieder so eine Zeit ist, so ein Zeitpunkt, wo auch wieder sehr viel im gesellschaftlichen Diskurs verloren geht, verschwindet oder besonders beachtet werden muss. Und ich glaube, das treibt uns an.
Und das sollte ja diese Sendung nicht eine Rückschau oder Nabelschau sein, sondern drum der Titel Hier und Jetzt, also Menschenrechte hier im lokalen und regionalen Kontext und jetzt, das heißt in der jeweiligen aktuellen Situation. Und wie du richtig sagst, die aktuelle Situation ist jetzt nicht dazu angetan, zu jubeln und zu sagen, na wunderbar, die Menschenrechte sind beim Durchmarschieren und auf allen Ebenen politischen Handelns sozusagen die Leitmaxime, sondern eher umgekehrt. Menschenrechte sind in der Krise und haben sich auch in einer Krisensituation, vielleicht sogar in einer mehrfachen Krisensituation zu bewähren. Und das ist unser Thema, das wir immer wieder in den verschiedenen Sendungen mit verschiedenen Themen aufgreifen werden.
Ja, Robert, ich denke, es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, den wir ja auch im Vorfeld besprochen haben und der uns allen ein Anliegen ist. Das ist nämlich, dass es auch so eine diskursive oder begriffliche Krise gibt rund um die Menschenrechte. Das heißt, dass sozusagen Menschenrechte in aller Munde sind und tatsächlich auch sozusagen bis jetzt zur Ukraine-Invasion quasi Begrifflichkeiten aus dem Bereich der menschenrechtlichen Institutionen herangezogen werden, um Handeln zu rechtfertigen. Aber auch, man konnte das ja in allen möglichen Krisen der letzten Jahre immer wieder beobachten und sehen, wie dann zum Beispiel das Thema Flucht und die Begrifflichkeiten rund um Flucht und Asyl auf einmal verdrängt wurden durch das Thema der illegalen Migration oder wie im Kontext der Pandemie eben einfach von Einschränkungen, Freiheitseinschränkungen und der Unversehrtheit der Körper die Rede war und es tatsächlich nur um ganz individualisierte Ausprägungen von eher reduzierten Freiheitsrechten gegangen ist. Also das heißt, im Prinzip stehen die Menschenrechte nicht nur durch die faktischen Entwicklungen unter Druck, sondern auch durch die Entwicklung, diskursive Entwicklung rund um die Begriffe und auch um die Institutionen der Menschenrechte.
Ja, ich glaube wirklich, dass es unter anderem ein Sprachproblem ist. Es gibt sozusagen eine von mir zumindest erlebte Sprachlosigkeit insofern, dass es immer mehr Kreise gibt, die klassische Begriffe wie Solidarität, wie Menschenrechte, wie Grundrechte bis hin jetzt aktuell Putin mit seiner sogenannten Entnazifizierung. Das heißt, es werden Begriffe herangezogen, die eine Bedeutung haben, eine wesentliche Bedeutung haben und genau das Gegenteil umgedreht, beziehungsweise das Gegenteil wird mit diesen Namen beschrieben. Und dadurch entsteht eine Verwirrung und eine politische Nebelgranate, eine nach der anderen. Und ich glaube, es braucht dringend wieder eine Klärung, was bedeutet Menschenrecht wirklich, was bedeutet Entnazifizierung wirklich, was bedeutet Frieden, was bedeutet Krieg. Ja, das, also die Definitionen sind sozusagen uns abhanden gekommen. Und in der Pandemie haben wir das mehrfach erlebt, dass da Leute unter dem Schlagwort Solidarität etwas höchst Unsolidarisches eingefordert haben und sozusagen mit Eigenverantwortung der Egoismus verteidigt wurde. Und das ist nicht haltbar und da glaube ich, muss man dringend dagegen was tun.
Ich möchte ein bisschen was, also was meinen Zugang betrifft oder was mir aufgefallen ist, oder wahrscheinlich nicht nur mir, aber was mir da besonders wichtig erscheint. Also wir sind ja alle aufgewachsen in einer Welt, wo man glaubt, wo das Thema also nach 1945 in der Nachkriegszeit war das Thema Menschenrechte und die Durchsetzung von Demokratien und dass das ein ständiges Fortschreiten ist. Das, mit diesem Gefühl sind wir zumindest aufgewachsen. Und wenn das Thema Menschenrechte auf Probleme gestoßen ist, dann immer irgendwo anders. Und jetzt erleben wir schon seit einigen Jahren, dass diese quasi Selbstverständlichkeit, also dass das formal wichtig ist, dass man das formal für wichtig hält, dass es also die Deklaration gibt international, dass es verschiedenste Normen gibt, dass das in Gesetze hineinfließt mit allen Problemen und Schwierigkeiten oder Fehlern und Lücken, dass das gar nicht selbstverständlich oder nicht mehr selbstverständlich ist, sondern auch, dass der Idee der Menschenrechte, also als normatives Prinzip, dass dem widersprochen wird, nicht offen, aber dass es in Frage gestellt wird von verschiedenen Strömungen her. Ob das jetzt natürlich, sage ich mal, die üblichen Verdächtigen sind, unter Anführungszeichen, ja, wie die neue Rechte, die also das ideologisch aushebelt, aber es wird auch von anderen Kreisen in der Mitte, bis immer mehr in der Mitte der Gesellschaft, in Frage gestellt. Und darüber gibt es keine Diskussion, und das zu thematisieren, heute schaffe ich ziemlich wichtig. Abgesehen davon, dass, also wenn wir jetzt gerade in der sehr aktuellen Situation sind, wo ich das Gefühl habe, also, dass es teilweise sehr schwierig ist, wenn man sich die letzten Tage also Revue passieren lässt, wie man jetzt halbwegs rational und ruhig und ohne zu große Emotionen über alle diese Themen reden kann, was das Stichwort Putin betrifft, das du vorher angesprochen hast. Die Ideologie, die dahinter steht, es geht gar nicht um den aktuellen Vorgang, sondern die Denkmuster, die dahinter stehen, die haben was mit der Infragestellung dieses Prinzips zu tun. Und es ist kein Zufall, dass es eine enge Verwandtschaft und Beziehung gibt zwischen rechten, rechtsnationalistischen, rechtsradikalen Parteien, nationalistischen Parteien und auch der Ideologie, also eine sehr gute.
Ich möchte einmal auf das zu sprechen kommen, was ihr zwei angesprochen habt, diese Demontage sowohl der Menschenrechte, sowohl was ihre Begrifflichkeit betrifft, als auch ihren Inhalt. Ein für mich sehr sprechendes aktuelles Beispiel ist jetzt dieses Thema der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, Kriegsflüchtlingen, wo sich ja Österreich bereit erklärt hat zu dieser Aufnahme, aber mit einer meines Erachtens sehr signifikanten Begründung, nämlich der der Nachbarschaftshilfe.
Genau.
Das heißt, da wird ein zentraler menschenrechtlicher Inhalt, nämlich das Recht auf Asyl, sozusagen downgesized auf Nachbarschaftshilfe, auf etwas, was sozusagen ein Akt der Barmherzigkeit ist. Und um jetzt sozusagen das berühmte Diktum der Hannah Arendt hier zu bemühen, Barmherzigkeit ist immer etwas, was irgendwann an sein natürliches Ende gelangt. Das heißt, das ist kein Rechtsanspruch, den man erheben kann und den man sozusagen nachhaltig einfordern kann, sondern das ist in der Aufgeregtheit der momentanen Situation, in diesen Solidaritätsgefühlen einmal sehr stark da. Aber es verfällt dann wieder. Das hat man ja auch 2015, 2016 sehr deutlich gemerkt, wo diese Solidaritätsbewegung, diese Breite, die am Anfang in Österreich da war, dann relativ schnell verfallen, ja zum Teil sogar in ihr Gegenteil gekippt ist. Mhm. Und das sind schon meines Erachtens sehr bedenkliche Entwicklungen, denen Menschenrechtsorganisationen oder NGOs, die Zivilgesellschaft überhaupt, entgegentreten muss, wenn sie diesen Verfall aufhalten will. Das heißt, da verfällt eine zivilisatorische Errungenschaft, nämlich Menschenrechte als Rechte, nicht nur in Russland oder in anderen fernen Ländern, die Diktaturen unter Diktaturen leiden, sondern eben auch in Europa. Und diese Gegenüberstellung und Gegensetzung, Europa ist gleich Menschenrechte und Russland ist gleich sozusagen Negierung, Verletzung, Abbau von Menschenrechten, die funktioniert in dieser sozusagen Einseitigkeit oder in dieser Polarität nur bedingt. Ja, sondern wir müssen uns beim Riemen reißen, um das, was wir da so groß verkünden jetzt gegenüber Putin und Russland dann auch in der konkreten Praxis, in der politischen Praxis einzulösen?
Ja, ich glaube, wenn man genau hinhört, zwischen den Zeilen kann man rauslesen, es wird sozusagen kommuniziert, in diesem Falle müssen wir, Klammer leider, Klammer zu, halt doch die Menschenrechte gelten lassen und müssen Menschen aufnehmen, weil Nachbarschaftshilfe, aber mit diesem Framing wird abgegrenzt die Universalität des Menschenrechts. Ja. So quasi für die gilt es, aber nicht lange für alle. Und wenn man manche gehört hat, die dann sofort auf die Verletzten in der Sprache gekommen sind, so nach dem Motto, das sind schon bestimmte Gruppen, die wir da haben wollen, ja, dann will man einfach signalisieren, wir wollen sicherlich nicht alle, die vielleicht einen Anspruch hätten, sondern wir wollen aussuchen können. Ja. Und das ist fatal.
Ich wollte nämlich doch jetzt bitte die Gelegenheit ergreifen, um ein bisschen Wasser in den Wein der Menschenrechte und des Verfalls hineinzugießen, weil ich schon der Meinung bin, dass unser menschenrechtliches Grundverständnis und Selbstverständnis eigentlich nicht so weit entwickelt war, dass man davon reden kann, dass da ein ganz massiver Verfall stattfindet. Und wenn ich mir anschaue, also gerade weil du das Flüchtlingsthema angesprochen hast oder ihr beide das Flüchtlingsthema angesprochen habt, wir wissen alle, dass die rechtlichen Bestimmungen rund um Geflüchtete und um die Aufnahme von Geflüchteten und die Asylgesetze die am meisten veränderten und reformierten und zu Recht gekürzten Gesetze sind, die es in der Republik gibt. Also ich denke, diese Entwicklung ist eine wirklich lange und es ist eigentlich kein Verfall, sondern eher würde ich das Bild nehmen, dass es nie dazu gekommen ist, dass diese vielversprechende Knospe aufgeblüht ist oder sich wirklich hat
ein Verdorren.
Genau, also es ist ein gar nicht zur Blüte kommen und gar nicht sich entwickeln, wobei das natürlich davon abhängt, welche unterschiedlichen Gruppen ich anschaue. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, vom Thema Behindertenrechte spreche, dann denke ich, da hat sich relativ viel ins Positive entwickelt und verändert. Aber gerade dort, wo es nicht um die Unsrigen in Anführungszeichen geht, da denke ich, muss man schon von einem kontinuierlichen Abbau der Rechte in den letzten Jahren und Jahrzehnten sprechen. Und zwar nicht nur in Österreich, der Fairness halber, sondern europaweit.
Aber hängt das nicht damit zusammen, weil vorher haben wir darüber geredet, dass also es gibt die nationalen Ebenen und es gibt die internationalen, sagen wir die EU oder international, und diese Infragestellungen oder Verbohrungen haben ja damit zu tun, dass diese überregionalen Institutionen oder Regeln immer weniger ernst genommen werden bzw. eine zurückgedrängt werden. Spielt das mit eurer Rolle?
Ja, oder dass sie sozusagen bewusst mit unterschiedlichen Laufzeiten sozusagen unterwandert werden, indem man nationale Gesetze sozusagen beschließt und fasst und formuliert, von denen man weiß, dass sie auf einer internationalen Ebene der Kontrolle nicht halten und nicht sozusagen Bestand haben werden, aber bis die Korrektur durch internationale Institutionen erfolgt, hat man wenigstens schon einmal 3 Jahre Sachverhalte und Fakten geschaffen. Und dann kommen eben die nächsten Gesetze, die auch wieder in dieser Zwischenphase zur Geltung kommen und sozusagen in der Praxis das Leben deutlich restriktiver gestalten, als es in der ideologischen Theorie der Menschenrechte eigentlich der Fall sein sollte.
Ja. Ich glaube, dass diese Problematik der Menschenrechte auf allen Ebenen gibt, ne? Also der praktischen Durchsetzung der Menschenrechte, nämlich, aber nicht nur, natürlich auch der gesetzlichen Nicht-Ausgestaltung oder Nicht-Erfüllung. Und ich gebe da recht, nicht umsonst ist es so, dass wir eben schon 1999 die Plattform gegründet haben, in einer Situation, wie du gesagt hast, wo eine schwarz-blaue Regierung gerade dabei war, Menschenrechte massiv abzubauen. Das heißt, allein diese 22 Jahre, wo wir mit unserem Engagement sozusagen an dem Thema dran sind, sind schon immer eine Situation, wo Menschenrechte immer in Frage gestanden sind. Was sich vielleicht ein Stück weit verändert hat in diesen 22 Jahren, ist, dass damals noch die Menschenrechte sozusagen zu einem fixen Bestandteil der Sonntagsreden gehört haben, auch von Politikerinnen und Politikern. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil man sie nicht einmal mehr sozusagen mit Lippenbekenntnissen im Mund führt, sondern mittlerweile tatsächlich auch offensiv in Frage stellt. Und vielleicht nur mal zu diesem schon lang andauernden Verfall ist eben nicht das richtige Wort, da gebe ich dir recht, diesem sozusagen sich nicht auseinandersetzen wollen mit Menschenrechten und sie auch nicht in die Praxis umsetzen wollen. Beispiel für mich ist es ja auch, 2008 hat die Stadt Salzburg, um jetzt sozusagen auf das hier zu kommen, sich als Menschenrechtsstadt deklariert mit einem sehr breiten Gemeinderatsbeschluss, den nur die FPÖ nicht mitgetragen hatte. Und hat die Europäische Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt unterzeichnet, die ja sehr konkrete Selbstverpflichtungen beinhaltet hätte. Wenn man sich das heute nach 14 Jahren anschaut, würde ich sagen, Salzburg ist noch immer keine Menschenrechtsstadt in der Praxis. Und die Dinge, die wir damals auch in dem Implementierungsprozess, an dem die Plattform ja mitgearbeitet hat, als Zielsetzungen ausgegeben haben, von denen sind wir heute vielleicht zum Teil sogar weiter weg, als wir damals 2008 waren. Ich nenne nur das Thema Antirassismus und Gleichbehandlung oder eben auch das Thema Aufnahme von Geflüchteten. Als wir damals 2008 waren, wo wir damals schon das Gefühl gehabt haben, da braucht es sehr, sehr viel Investment, um den Menschenrechten hier ganz konkret im städtischen, im urbanen Rahmen einen Raum zu verschaffen.
Aber auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man sozusagen auf die unterschiedlichen Gruppen schaut, die man meint mit der jeweils konkreten Menschenrechtssituation, weil natürlich zum Beispiel die menschenrechtliche Situation von Seniorinnen sich in mancherlei Hinsicht durchaus verbessert hat, zumindest Seniorinnen, die in Heimen untergebracht sind. Ich sage jetzt einmal das Thema Sturzprophylaxe bzw. ans Bett geschlossen, gefesselt zu sein oder durch irgendwelche mechanischen Vorrichtungen eben vom Aufstehen gehindert zu werden etc. Also ich glaube, das sind auch so Bereiche, wo sich mehr Sensibilität entwickelt hat. Die Schwierigkeit ist natürlich die, und das wissen wir in der Arbeit von der Plattform ganz genau, dass eben gerade besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen eben oft zugleich auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen sind, wo die Solidaritätshürde eine sehr, sehr große ist. Ja. Und ich glaube, das zeigt sich eben auch und gerade in der Menschenrechtsstadt zum Beispiel am Umgang mit den Bettelnden, mit den Notreisenden, wo man sozusagen die minimalen Schritte setzt, um ein bisschen das Elend auf der Straße nicht allzu groß werden zu lassen und auch sozusagen die Proteste der wohlmeinenden, interessierten Bevölkerung ein bisschen zu kalmieren, aber wo man also eine substanzielle Veränderung eigentlich nicht betreibt, sondern immer nur gerade eben das Minimum dessen, was erforderlich ist. Ja. Insofern finde ich das Konzept jetzt, um das noch einmal auch hier einzuführen in unsere Diskussion, ich finde schon auch, dass das Konzept der Verletzlichkeit und der verletzlichen Gruppen, auf die man einen besonderen Fokus richten soll, wichtig ist, nicht weil andere keinen Zugang zu Menschenrechten verdienen, sondern weil der Zugang, den Personen zu Menschenrechten haben, eben sehr stark von ihrer sozialen Situation abhängt und eben dann, wenn sich die sozialen Situationen verändern, eben auch einfach der Zugang deutlich gefährdeter sein kann oder schlechter wird oder herausfordernder sein wird.
Ich glaube, dass man in den Institutionen eigentlich verschärft das erlebt, was man auch bei der einzelnen Person erleben kann, nämlich es ist anscheinend sehr schwer, die Grundsätzlichkeit und die Unteilbarkeit der Menschenrechte wirklich zu verstehen oder zu verinnerlichen. Mir passiert es immer wieder, dass ich sehr oft heraushöre, dass Menschen glauben, da geht es um Rechte, die jemand sich erwerben sollte oder müsste. Ja? Also wie wenn es erworbene Rechte wären und nicht Grundrechte, die ohnehin vorhanden sind und die eben ganz grundsätzlich für alle gelten. Und ich glaube, die Institutionen, Machtstrukturen und Mächtige, Realmächtige, tendieren natürlich logischerweise dazu, das genau in diesem Sinne zu sehen und zu sagen, wir möchten entscheiden können, ob das wirklich gilt, unteilbar, oder für wen es doch weniger gilt und so weiter. Das wird dann immer wieder spürbar. Sonst wäre es ja zum Beispiel eine logische Folge, dass man ein aktives Interesse als Stadt hätte, dass man alle in die Partizipation einbindet und zum Beispiel irgendwie sich überlegt, wie kann man dazu kommen, dass alle, die in der Stadt leben und arbeiten, wählen gehen können. Nein, wir leben zusehends damit, dass es einen wachsenden Teil der Bevölkerung gibt, der die nicht wählen kann. Und das ist aber, es regt niemanden auf anscheinend. Ja.
Dazu fällt mir ein, dass ja in der Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt, die Stadt unterzeichnet hat, ein Passus drinnen ist, der vorsieht, dass die Stadt sich dafür einsetzt, dass das kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige in ihrer Stadt umgesetzt wird. Jetzt wissen wir alle, dass das von den rechtlichen Rahmenbedingungen her sehr schwierig ist, aber was ich bezeichnend gefunden habe, schon damals bei der Unterzeichnung, hat die Stadt ja eigentlich überraschend nur ganz wenige Vorbehalte eingebracht, wo sie gesagt hat, na, mit diesen Paragraphen der Charta können wir nicht mit, da wollen wir uns nicht verpflichten. Aber bezeichnenderweise war genau dieser Paragraph dabei. Das heißt, die Stadt hat damals schon deklariert, sie wollen sich nicht für das kommunale Wahlrecht von Drittstaatsangehörigen einsetzen, wo wir aber jetzt, 14 Jahre danach, auch gesamtösterreichisch wissen, was das für ungeheures demokratiepolitisches Problem mit sich bringt. Und zwar auf verschiedensten Ebenen, ja nicht nur auf der Ebene der Wahlen, sondern Partizipation auf verschiedensten Ebenen. Ich nenne jetzt nur sozusagen die Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen oder Menschen mit Migrationshintergrund in Berufen, die in der Hoheitsverwaltung liegen. Ich möchte nicht wissen, jetzt ausgenommen die Klofrauen und die Reinigungsfrauen im Magistrat, wer da sonst noch oder was für einen Prozentanteil von Menschen mit Migrationshintergrund wir bei den Angestellten im Magistrat der Stadt Salzburg haben. Ich weiß die Zahl jetzt nicht, aber ich bin überzeugt, dass das verschwindend ist.
Und auch da, denke ich, lohnt sich wieder der genaue Blick, weil dann wird man feststellen, dass von vielen dieser Regelungen besonders Frauen nachteilig betroffen sind, gerade weil sie zum Beispiel, wenn sie zugewandert sind, oft, nicht immer, aber oft aus Herkunftsländern kommen, wo sie ohnehin einen problematischeren Zugang zur Bildung oder eingeschränkteren Zugang zur Bildung haben. Das heißt, sie können die Spracherfordernisse für längerfristige Aufenthalte nicht erfüllen, weil ihnen einfach zu wenig Möglichkeit geboten wird, Bildung nachzuholen etc. Und sie sind natürlich aufgrund der Benachteiligung, der geschlechterspezifischen Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt ohnehin von zum Beispiel ausreichenden Einkommen abgeschnitten, die sie wiederum benötigen würden, um Zugang zur Staatsbürgerschaft zu haben. Ja. Und umgekehrt, selbst wenn sie dann über Jahrzehnte hier arbeiten, aber nie zu einem Daueraufenthalt kommen, haben sie keinen Zugang zu entsprechenden Sozialleistungen, um wirklich in der also eine eigene Pflege abgesichert zu bekommen. Ne? Ja.
Und die Jahrzehnte, wenn du sagst Jahrzehnte, die wirken ja auch auf diese Menschen. Das heißt, die kommen ja immer weniger auf die Idee, wirklich partizipieren oder mitreden zu können. Das heißt, der Bedarf oder das Drängen danach wird weniger, weil sie sich immer mehr frustriert zurückziehen und erlernt haben, dass sie sowieso nicht im entscheidenden Moment was zu sagen haben.
Mhm. Also,
und ich glaube, da ist ein ganz wichtiges Thema eben auch das, dass mit einem rechtebasierten Zugang zu diesen Thematiken du auch eine andere individuelle Haltung sozusagen erzeugen oder vermitteln kannst. Erzeugen ist das falsche Wort, also vermitteln kannst, sie plausibel machen kannst, weil es ein Unterschied ist, ob ich sozusagen ein diffuses Unrecht irgendwie benennen soll und dann sagen soll, bitte ändert etwas an dieser Situation, oder ob ich sage, ich habe aber eigentlich ein Mitbestimmungsrecht oder ich habe ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, oder also ob ich mich sozusagen auch selbst als rechtes Subjekt verstehe.
Aber das ist auch der andere rechtliche Basis. Also würde bedeuten, dass das ist ja das Absurde, dass eine Gesellschaft anders laufen würde. Also dass du nicht eine Klassengesellschaft hast oder von Ausgeschlossenen oder von unterschiedlichen Zugängen, sondern ja, dass du erstens die Identifikation mit einer Gesellschaft, also dass du sagst, ich gehöre hier hin, ich gehöre da dazu, ich bin Teil dieser Gesellschaft, das ist ja die Wirkung. Ja. Und, das, und dieses, diese Möglichkeit oder diese Chancen, die darin stecken, die versäumt man. Mhm. Wenn du 20% oder 15% oder 20% Bevölkerung hast, die das Gefühl hat, wir kehren da eigentlich gar nicht her, wir sind nicht angenommen, wir haben diese Rechte nicht, dann ist das was anderes, wie wenn die Leute aktiv eine rechtliche Basis haben, aktiv dabei sind und sagen, wir sind Teil. Das Engagement, die Nutzung der Potenziale in der Gesellschaft läuft ja ganz anders. Ja. Also da braucht man jenseits, da braucht man nicht nur, es gibt ja Leute, die wollen das sehr pragmatisch und nicht menschenrechtlich sehen, allein aus pragmatischen Gründen. Also sagen, wie holen wir das Potenzial aus einer Gesellschaft raus, hätte das ganz andere Effekte. Und das, mich wundert immer, dass das völlig übersehen wird.
Ja. Aber eben, also ich denke, es ist nur mal ein pragmatischer Zugang dazu oder ein utilitaristischer Zugang dazu.
Ein utilitaristischer, ja.
Das ist noch einmal aus meiner Perspektive was anderes, weil das dann wieder unterscheidet zwischen dem Nutzbringenden oder dem Nützlichen. Und gerade das ist immer so ein bisschen eine frauenfeindliche Geschichte, wenn man es sozusagen in Geldwert umrechnet. Ne?
Aber also, was mich jetzt beschäftigt, wenn ich das jetzt, was wir bis jetzt geredet haben, zusammenfasst. Wir haben zuerst, oder ich habe zuerst gesagt, da bricht was zusammen, da gibt es einen Niedergang von Grundprinzipien und so weiter. Dann ist, sind wir uns einig geworden, eigentlich war es nicht wirklich gut. Ja? Da gibt es einen Niedergang von Grundprinzipien und so weiter. Dann ist, sind wir uns einig geworden, eigentlich war es nicht wirklich gut. Ja. Das heißt, eigentlich kracht nur unser Bild zusammen, das wir uns fälschlicherweise gemacht haben. Haben wir uns jetzt 20 Jahre lang eingebildet, es wird was besser und jetzt kommen wir durch Pandemie und Kriegsdrohung drauf, es war nie besser. Ist unser Bild jetzt zusammengebrochen, aber die Realität ist auch immer die gleiche gewesen?
Ja, ich glaube, dass der Unterschied schon darin liegt, vor 20 Jahren sind Dinge zum Teil noch nicht so verfestigt gewesen, wie sie jetzt verfestigt sind. Und sagen wir mal zum Beispiel die Entwicklung, dass jetzt 50% der Kinder in den Kindergärten einen sogenannten Zuwanderungshintergrund haben, die war vor 20 Jahren noch nicht in diesem Maße vorhanden.
Also das, aber der wird als Belastung erlebt, statt als Chance.
Genau.
Ja,
genau.
Das wäre ja eigentlich Reichtum, den wir hätten.
Genau.
Aber was passiert? Es wird problematisiert und so weiter.
Und wir haben die Lernerfahrung sozusagen, also wir sind mit dem Lernen und mit der Bewusstseinsveränderung nicht, glaube ich, ausreichend mitgewachsen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen.
Und wir haben natürlich schon in diesen Jahren seit 1999 mehrere sozusagen Etappen des Scheiterns miterlebt, die, glaube ich, tatsächlich vieles verfestigt haben. Also wenn wir jetzt zu dem Thema Zugang zur Staatsbürgerschaft zurückkehren, das wir zuerst besprochen haben, es hat ja immer schon und nicht erst 2021 begonnen mit der Initiative der SPÖ, sondern schon vor 20 Jahren hat es die Diskussion über die erleichterten Zugänge zur Staatsbürgerschaft gegeben, obwohl das damals noch gar nicht so demokratiepolitisch relevant war wie heute. Und schon damals hat es eigentlich eine Reihe von Expertinnen und Experten gegeben, die klar gesagt haben, dass das Jus Sanguinis, also das Abstammungsprinzip beim Staatsbürgerschaftsrecht, sozusagen in einer Einwanderungsgesellschaft in eine Sackgasse führen wird, à la longue. Und sozusagen diese Stimmen sind alle über die Jahre hinweg nicht gehört worden. Es ist darauf sozusagen beharrt worden, auf dem Abstammungsprinzip. Und wir sind eben heute in der Situation, in der wir sind. Und das macht natürlich sozusagen so einen kumulativen Effekt in der Wahrnehmung aus, ne? Also, ja. Wie es du zuerst angesprochen hast.
Ich meine, ganz gut, aber es gibt ja, also der Satz, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, der kommt ja wichtigen Entscheidungsträgern und Trägern nicht über die Lippen. Das ist nach wie vor gilt, das Narrativ, Österreich ist kein Einwanderungsland. Ja. Ja? Obwohl wir wissen, dass es nicht stimmt. Und das andere, also was an das anknüpft mit der Identifikation, was mich immer wieder verblüfft, warum man es nicht schafft, ein Bild von Österreich oder eines Landes zu erzeugen oder aufzubauen, wo eigentlich alle Platz haben, die da leben. Ja? Da tun wir uns unendlich schwer. Also wir haben permanent Bilder produziert, wo unterschieden wird, was ist echt, was gehört dazu und was gehört nicht dazu. Ja. Also es ist nach wie vor, das ist eigentlich überraschend, dass das vielleicht sogar noch stärker auseinandergegangen ist. Und statt dass man schafft, man muss ein Bild schaffen, das ein Angebot ist, damit man sich dafür identifizieren kann. Mhm. Ja, und da rede ich jetzt gar nicht von Motorkugel und Lederhosen und all diese Dinge. Ja, ja, und diese Situation, das wird nicht nur in Österreich so sein, also diese Spiele und Dynamiken laufen überall. Aber eigentlich geht es um da verantwortungsvolle Politik zu machen, darum, diese Spaltungen oder diese Dinge aufzuheben, ja, und ein anderes Bild zu bauen, ja. Ein integrativeres Bild zu bauen. Und das führt eigentlich. Ja. Es gibt berechtigterweise Gruppen, die sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dazugehöre. Ja?
Und es gibt.
Weil ich passe da gar nicht dazu. Also die ganze Zeit kriege ich das kommuniziert. Ja?
Genau. Und ein Faktor, denke ich mir, der sehr viel ausmacht, dass das so ist und sozusagen über die Jahrzehnte sich verfestigt hat, ist eben auch, dass, sage ich mal, das ist ja etwas, was mich persönlich auch oft sehr nachdenklich stimmt, wenn ich auf diese Jahre zurückblicke von der Plattform und vom Engagement in der Plattform. Uns ist das Mainstreaming für Menschenrechte im Grunde nicht gelungen. Das würde ich jetzt nicht als individuelles oder nur der Plattform zuzuschreibendes Versagen sehen, sondern das hat sehr viel mit dem Kontext und mit bestimmten Rahmenbedingungen zu tun. Aber de facto ist es so, Ich nenne vielleicht ein Beispiel oder eine Geschichte dazu. Ich habe mit einer Lehrerin gesprochen und über die Menschenrechtsarbeit oder über menschenrechtliches Engagement. Und die sagt, naja, die ist ungefähr sozusagen ein bisschen jünger wie ich, aber ungefähr in meinem Alter, also schon inzwischen pensioniert. Und die hat gesagt, naja, wir in unserer Generation haben ja in der Schulzeit von Menschenrechten nie was gehört. Und das ist ja völlig, ist nie vorgekommen. Nicht einmal das Wort ist vorgekommen im Unterricht irgendwo. Und ich habe das aber so erlebt in meiner Berufslaufbahn als Lehrerin, dass, wenn es ich nicht mache, sehr selten oder vielleicht auch gar nie auch im Unterricht über meine ganze Berufslaufbahn hinweg Menschenrechte zu einem Thema werden. Also da hat sich nicht sehr viel geändert. Aber wo sollte man beginnen mit dem Mainstreaming, wenn nicht in den Bildungseinrichtungen, die sozusagen diese grundsätzliche oder die Grundbildung vermitteln, wie Kindergärten, Schulen und natürlich auch sozusagen in der außerschulischen Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit.
Ich denke, aber es gibt auch noch einen anderen Bereich. Also ich teile diese Einschätzung, dass man in der Kinder- und Jugendarbeit und in der Bildungsarbeit, dass das ein ganz wichtiger Pfeiler wäre, um so etwas wie eine Kultur der Menschenrechte zu etablieren. Aber ich glaube schon, dass es extrem wichtig wäre, dass die Institutionen bzw. die Verwaltung und die Akteure, wo Menschen dem Staat begegnen, die sozusagen im Auftrag des Staates agieren, dass die auch lernen, Menschen, die ihnen gegenübertreten, als Rechtssubjekte wahrzunehmen und quasi die Spielräume, die sie haben, um Entscheidungen zu treffen, dann eben auch nach menschenrechtlichen Gesichtspunkten fällen und nicht sozusagen nach, wie soll ich sagen, also nach hoheitlichen Aspekten oder so im Sinne einer gewissen Machtausübung vielleicht eine Gnade gewähren oder ähnliches. Also wie soll ich jetzt, ich kenne genügend Beispiele, wo es zum Beispiel um Aufenthaltstitel geht und wo man doch den Eindruck hat, dass da
da eher sowas entsteht wie ein großes Machtgefälle zwischen denen, die um einen Aufenthaltstitel ansuchen und denen, die sie eben entweder huldvoll gewähren oder auch nicht. Aber was da häufig einfach in den Hintergrund geht, das ist tatsächlich die Frage, gibt es da nicht wesentliche menschenrechtliche Aspekte, warum die Person oder jene Person eben einfach auch einen Aufenthaltstitel eben bekommen sollte, aus einer bestimmten Notlage heraus. Ne?
Darf ich da jetzt einmal einhalten? Wir haben ja eine Programmreihe geplant, also eine Reihe, und wir haben ja einige Ideen, was kommt da vor, was soll zur Diskussion gestellt werden. Ich glaube, es wäre gut, das ein bisschen vorzustellen, darüber zu reden, welche Punkte, welche Themen, welche Gäste, was soll denn da alles passieren?
Ja, ich glaube, wir haben vor, dass wir verschiedene Aspekte der Menschenrechte im Einzelnen, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern sagen, wir wollen verschiedene Themen im Rahmen der Menschenrechte genauer anschauen und mit Ansprechpartnerinnen auf den Punkt bringen, damit wir eben den Fokus auf einzelne Aspekte legen. Angetrieben sind wir dabei eben von dem, dass, wie gerade jetzt gesagt worden ist, es die Begrifflichkeit Menschenrechte oder die Begriffe, die damit zu tun haben, überhaupt gibt, erlernt werden können, wahrgenommen werden können. Wir alle wissen, wenn man das Wort Blau nicht kennt, dann kann man Blau nicht wahrnehmen. Wenn man das Wort Rot nicht kennt, kann man Rot nicht wahrnehmen. Und so ähnlich ist es, wenn man nicht weiß, dass es Menschenrechte gibt, die für mich ohne Wenn und Aber gelten, dann kann ich dafür auch nicht eintreten und nicht nur für mich gelten, sondern für alle anderen. Ja? Und in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist es gut, dass wir darauf hinschauen, wo überall Defizite sein könnten, wo Defizite sind, die uns vielleicht gar nicht so auffallen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Bereich der Pflege oder der Sterbehilfe, den wir behandeln werden. Oder was
haben Sie? Was mir einfällt, wo wir jetzt noch gar nicht sozusagen dafür wirklich eine Sendung programmiert haben, nicht? Aber das Thema Wohnen in Salzburg ist ein hochsensibles und ein sehr stark politisiertes Thema. Aber sozusagen der Zugang oder die Perspektive der Menschenrechte, dass das Recht auf leistbares und menschenwürdiges Wohnen tatsächlich ein Menschenrecht ist, ist in den Debatten um das Wohnen in Salzburg bisher nicht vorgekommen. Ist aber in der Menschenrechtsdiskussion, auch in der internationalen Menschenrechtsdiskussion, ein zentrales Thema geworden im letzten Jahrzehnt. Zum Beispiel hat die Stadt Graz, die ja auch Menschenrechtsstadt ist, vor kurzem eine Tagung veranstaltet, eine internationale, mit dem Titel Human Rights Go Local. Also werden lokal, werden sozusagen, verorten sich, ja, kann man übersetzen. Und da ist das Thema Wohnen ein zentrales Thema gewesen. Und zwar jetzt nicht nur von der Grazer Bürgermeisterin, wo wir wissen, dass die auf dieses Thema sich ja sehr stark spezialisiert hat mit ihrem kommunalpolitischen Handeln, sondern da waren Vertreterinnen aus Südkorea, aus Afrika, aus den USA, aus Lateinamerika, die ebenfalls die Wohnprobleme in ihren jeweiligen Regionen und Städten beleuchtet haben und aufgezeigt haben, dass es ein zentrales menschenrechtliches Thema ist.
Ich denke, ein Thema, also das mich besonders interessiert, sind immer die Rahmenbedingungen, also ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne Demokratie, also das Thema Grund- und Menschenrechte schwer praktizierbar, da gibt es keine Anknüpfungspunkte. Und ein Aspekt, der mich dabei interessiert, wohin bewegen sich Parteien. Ein Beispiel, das ist mir aufgefallen, das in den letzten Monaten, also das eh in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, ist zum Beispiel die Publikation von der Natascha Strobel, die den Begriff des radikalen Konservativismus aufgebracht hat, wo man dachte, was bedeutet das? Und sie verknüpft in diesem Buch zum Beispiel die Politik des Trumps, also vergleicht sie, soweit es vergleichbar ist, mit der Politik des Herrn Kurz, mit diesem politischen Ansatz. Und ich halte es für spannend, das zu beleuchten, wohin gehen eigentlich konservative Parteien. Also das ist ein Thema, das meiner Meinung nach wichtig zu verhandeln ist oder zu besprechen ist. Es geht jetzt nicht nur um konservative Parteien, aber im besonderen Falle. Wohin bewegen sich die, wenn das Thema, wenn es antidemokratische und autoritäre Tendenzen gibt, und das geht es im Kern, passiert das? Wie gehen konservative Parteien auf der Suche nach neuen Strategien damit um? Also das ist ein Thema, das ich für interessant heute in einer solchen Reihe zu präsentieren oder zu diskutieren, zum Beispiel mit der Frau Strobel und anderen.
Ja, und ein weiteres Thema, das hatten wir ja jetzt schon im Gespräch mehrfach angesprochen, also die Frage des Zugangs zur Staatsbürgerschaft. Das ist ein Thema, was wir auf alle Fälle aufgreifen wollen. Und zwar nicht nur aus der juristischen Perspektive, sondern auch aus der praktischen Perspektive und aus der Perspektive derer, die diesen Zugang versuchen oder denen dieser Zugang verwehrt bleibt mit allen Konsequenzen, die das vielleicht möglicherweise nach sich zieht. Mhm. Und das ist vielleicht noch einmal auch ein Prinzip der Sendereihe, dieses Formats. Wir wollen also eigentlich ja keine abstrakte Diskussion führen, sondern eine ganz konkrete, praxisorientierte Diskussion führen. Und wir wollen eben auch Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen einladen, die selber in irgendeiner Form beteiligt sind, betroffen sind, die jedenfalls konkrete Erfahrungsbeispiele aus ihrem persönlichen Umfeld liefern können und besprechen können, sodass das eben nicht auf einer abstrakten Ebene dann verhandelt wird.
Es wird uns sicher auch das Thema Flucht beschäftigen. Und ich befürchte, dass das Thema Flucht nicht nur in der Form besprochen werden muss, wie wir es ursprünglich geplant haben, nämlich wie gehen wir mit den geflüchteten Menschen in unserer Gesellschaft hier um, sondern ich befürchte, es wird einen neuen Aspekt geben, der heißt Flüchtlinge zweier Klassen. Es wird die guten Flüchtlinge geben und die schlechten Flüchtlinge, die mit Arbeitsgenehmigung und die nicht. Man wird zwischen europäischen, innereuropäischen Flüchtlingen und anderen differenzieren wollen. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, das uns mit Sicherheit beschäftigt. Ich habe nur eine Frage, die mich brennt, nämlich wen interessiert es? Sind wir ein Minderheitenprogramm? Sind wir mit denen da draußen alleine? Oder wird es irgendwen interessieren?
Also die Erfahrung jetzt der Arbeiterplattform ist ja über die Jahrzehnte hinweg die gewesen, dass wir hauptsächlich, sagen wir mal, wirklich kleinere Zielgruppen erreichen. Und mit, was ja auch interessant ist, mit unterschiedlichen Themen, die meistens auch sozusagen mit verletzlichen Zielgruppen zum Beispiel verknüpft sind, dann immer unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, mit dem Thema Menschen mit Beeinträchtigungen erreichst du halt eine bestimmte Zielgruppe, die zum Teil eher ein bisschen größer ist, weil das ein Thema ist, das erfolgreich sozusagen in Mehrheitsdiskurse eingesickert ist über die Jahrzehnte. Und mit dem Thema Geflüchtete erreichst du bestimmte Gruppen. Ne? Ja. Das ist auch interessant, weil wir ja so ein breites Netzwerk sind, wo wir die verschiedensten Themen und die verschiedensten verletzlichen Gruppen sozusagen einbeziehen wollen und auch miteinander verknüpfen wollen unter dem Dach der Menschenrechte. Und sozusagen den Mainstream, also zum Beispiel den medialen Mainstream, also dass du über diese Wahrnehmungsschwelle kommst, das gelingt punktuell, das ist auch oft von Zufällen abhängig eigentlich, ne? Habe ich die Erfahrung gemacht in den Jahren. Ne? Aber es ist trotzdem wichtig, Entschuldigung, nur den Ansatz noch, dass du sozusagen hartnäckig über einen längeren Zeitraum dranbleibst und halt Menschenrechte immer wieder durchbuchstabierst und auch in ihrem lokalen Bezug durchbuchstabierst, dann sickert halt doch mit der Zeit irgendwas durch.
Also mir geht einfach durch den Kopf, dass ein Motiv, warum wir das machen wollen, ja, ist ja, dass wir eine Öffentlichkeit und eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema grundsätzlich vermissen. Also mir fällt jetzt kein Medium ein in Salzburg, das sich in einer ausführlicheren Form und überhaupt also mit diesem Thema beschäftigt. Das gibt es nicht. Ja. Es gibt Institutionen, Organisationen, einzelne Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, entweder professionell oder ehrenamtlich, beruflich oder ehrenamtlich. Es gibt schon ein Netzwerk, und das ist ja der Plattform teilweise gelungen, ein Netzwerk zu entwickeln, also diese verschiedenen einzelnen Aspekte und Mosaiksteine zu einem Bild zusammenzufassen und da schon ein stärkeres Netzwerk und manchmal auch stärkere Aufmerksamkeit zu erringen. Ja. Aber ich sehe kein Anliegen, es gibt auf der Universität Einzelne, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber groß in der Öffentlichkeit wird das nicht verhandelt.
Ja. Und vielleicht,
das ist der Sinn dieser Geschichte, das zu versuchen. Wenn wir es nicht probieren, dann wissen wir es nicht. Also müssen wir es ausprobieren.
Probieren wir es. Und vielleicht noch was Ergänzendes dazu. Ich kann mich erinnern, dass im Jahr 2015 das Thema Flucht sehr stark auf einmal medial präsent geworden ist. Und dann gab es ganz viele verschiedene Akteurinnen, die dieses Thema behandelt haben. Aber der allergrößte Teil von ihnen ist wieder verschwunden aus der Diskussion rund um die Lebenssituationen von Geflüchteten und rund um die menschenrechtlichen Situationen von Geflüchteten. Und ich denke, das, was wir als Plattform zumindest auch haben und hoffentlich auch weiterhin haben, das ist eine gewisse Hartnäckigkeit in der Verfolgung von Themen, auch jenseits des jeweils aktuellen politischen Hypes.
Ja.
Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den ich eigentlich immer wieder beobachte, dass Zielgruppen oder dass Gruppen von Menschen, die sozusagen auch selbst von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind in einem Bereich, über die Arbeit mit der Plattform, in der Plattform auch sensibler werden für Menschenrechtsverletzungen in anderen Bereichen. Ich sage jetzt einfach den Bereich antimuslimischer Rassismus, die Arbeit mit muslimischen Partnerinnen und Kooperationspartnern, die dann auf einmal sich auch ausweitet hin in zum Beispiel eine Sensibilisierungsarbeit hin zu Antisemitismus oder hin zu Homosexualität oder hin zu den Themen rund um Menschenrechte und Flucht. Und wo ich einfach das Gefühl habe, dass da auch so ein Schritt des eigenen Engagements erfolgt, hin von dem Eintreten für sich selbst und die eigene sozusagen menschenrechtlichen Anliegen, die menschenrechtliche Situation zu einer eher noch verbreiterten und breiteren Kultur der Menschenrechte. Und natürlich ist das haben wir da einen großen Hoffnungsanteil. Ja. Also wie das jetzt sich in der Praxis wirklich auswirkt und wie viele Menschen da tatsächlich zusehen, das wird sich zeigen.
Ich denke, dass gerade angesichts der Ereignisse der letzten Tage das Thema Was ist Europa ein ziemliches Thema sein wird. Noch hängig davon, in welcher Form das dort Thema, aber das Thema Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und damit verbunden Menschenrechte wird ein ziemliches Thema sein und wird eine ziemlich wichtige Frage werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Und das ist ein zentral wichtiges Thema, glaube ich. Und was uns nicht, sage ich mal, erspart bleibt, ist, wir müssen uns in irgendeiner Form oder wir sollten uns mit den Corona-Protestbewegungen auseinandersetzen. Also wenn wir erleben, dass der Begriff Freiheit oder der Begriff Menschenrechte in diesem Zusammenhang mit den Protesten verwendet wird und in welcher Form es verwendet wird und was damit verbunden wird, dann ist es ganz wichtig, es
und wer dort marschiert?
Dringend zu reflektieren, also sich damit auseinanderzusetzen. Da werden wir, oder sind wir nicht die Einzigen, die das tun werden, aber es ist ziemlich wichtig, das zu tun.
Ja. Dabei finde ich noch einen Aspekt wichtig, der jetzt gerade in diesem Zusammenhang genannt wird, nämlich sozusagen die Reflexion der eigenen Privilegiertheit und der eigenen Privilegien. Also sozusagen, wir sind einerseits Vertreterinnen einer eher privilegierten Bevölkerungsgruppe, alle mit einem sehr guten Bildungshintergrund, alle mit einem gesicherten Lebensstandard und so weiter und so fort. Und ich denke, ein wichtiger Teil dessen, was wir machen, ist auch eine Reflexion von Privilegiertheit.
Ja. Vielleicht auch der Verpflichtungen, die mit Privilegiertheit verbunden sind. Nicht? Wenn man das Wort Solidarität in den Mund nehmen will, dann muss man diese Reflexion vollziehen und sie als diese privilegierte Situation auch als Verpflichtung ansehen. Darum komme ich nur einmal auch auf dieses Thema des Mainstreamings von Menschenrechten zurück. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, Jetzt den Menschen, die das Gefühl haben und glaube auch leben, Menschenrechte sind sowieso mein selbstverständlicher Besitz. Ne? Das ist zum Teil in Frage gestellt worden durch die Pandemie. Ne? Dadurch ist das sozusagen auch für bestimmte Gruppen ein Thema geworden, ein Thema, das sehr einseitig und sagen wir mal, verkürzt wahrgenommen worden ist. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil und eine Aufgabe im Engagement für Menschenrechte, jenen, die sozusagen das Gefühl haben, sie seien selbstverständlich im Besitz von Menschenrechten, klarzumachen, dass erstens viele ihrer Nachbarn und Nachbarinnen gibt, die diesen selbstverständlichen Besitz nicht haben, der wird ihnen vorenthalten, und zum anderen auch klarzumachen, dass es diese Selbstverständlichkeit in Wirklichkeit nicht gibt, dass sie immer wieder neu zu erringen sind, zu erwerben sind in einem Engagement, in einem zivilgesellschaftlichen und auch in einem politischen.
Ja, mir ist noch wichtig, dass wir darauf hinweisen, wo erfahrt man von den nächsten Sendungen. Wir wollen ja mit diesen Sendungen
oder Veranstaltungen
und Veranstaltungen prinzipiell auf Wanderschaft gehen. Das heißt, wir werden immer wieder woanders sein, an Orten, die irgendwie zum Thema passen. Und wann und wie kann man erfahren, wann es das gibt? Das wird über unsere Homepage zentralquartett.at kommuniziert. Das heißt, wir werden dort dann, sobald sie feststehen, jeweils die nächsten Sendungen ankündigen. Und die Sendungen bleiben dort auch nachschaubar. Das heißt, dort kann man dann nachverfolgen, was im Laufe der Zeit für uns wichtige Themen sind.
Aber wo sollte die erste Veranstaltung sein? Wann soll die stattfinden?
Das steht noch nicht fest. Das werden wir demnächst auf zentralquartett.at bekannt geben.
Okay, wunderbar.
Mag vielleicht noch jemand was zum Zentralquartett als Name sagen? Oder bleibt das unser Geheimnis?
Nein,
es gibt schon irgendeinen Hintergrund.
Wir müssen ja hoffen, dass es kein Copyright auf diesen Namen gibt, weil den Namen haben wir ja in Wirklichkeit geklaut.
Nein, ist ja nicht wahr.
Ja, schon.
Es gibt
ein anderes Quartett, das sich auch schon Zentralquartett nennt.
Ja, das haben wir erst nachher draufgekommen, daher ist es nicht
geklaut. Nein, ich habe das schon gewusst. Es ist ein Quartett von Free Jazzern aus Ostdeutschland. Früher haben sie in der DDR gespielt und waren sehr aufmüpfig und sind sozusagen dem Zentralkomitee der Deutschen Kommunistischen Partei öfters unangenehm aufgefallen.
Sowas aber.
Haben sie sich gesagt, okay, dann nennen wir uns nicht Zentralkomitee als Jazzquartett, aber dafür Zentralquartett.
Gut, aber wir sind nicht zentralquartett.de, sondern wir sind zentralquartett.at.
Ja.
Und wir spielen nicht Musik, sondern
wir diskutieren Variante. Menschenrechte. Aber was wir gemeinsam haben, ist, dass wir aufmüpfig sind.
Okay. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Ich glaube, wir waren sehr brav, aber bitte. Schauen wir mal.
Okay, dann sind wir gute Dinge.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Beppo Mautner, Günther Marchner und Bernhard Jenny.